Ganz herzlich grüße ich euch. Es ist eine Freude, den Gottesdienstraum wieder voller echter Menschen zu sehen. Ja, habe mich also sehr gefreut auf den Gottesdienst mit euch. Habe das sehr genossen zu singen, wenn auch hinter der Maske. Vielen Dank, liebes Singeteam. Ihr habt unseren Blick auf unseren Herrn ausgerichtet. Und so soll das sein. Vielen Dank, dass ihr uns da mitgenommen habt. Für die, die in die Pläne der Gemeinde gucken, die werden jetzt überrascht sein, dass ich hier vorne stehe. Angekündigt war ja ein Gastredner. Der ist leider kurzfristig erkrankt. Und so dachte ich, bevor niemand predigt, dann müsst ihr halt mit mir Vorlieb nehmen. So bin ich da jetzt auf die Schnelle eingesprungen und möchte einige Gedanken mit euch teilen, die mich so bewegen. Beginnen wir damit. Ich las von einem Pfarrer, an den die Gemeinde sich wandte, mit der großen Bitte, die Predigt am Sonntag doch kürzer und einfacher zu machen. Sie hätten am Sonntag nicht so viel Zeit und Kraft, sich mit schweren Fragen des Glaubens zu beschäftigen. Der Pfarrer überlegte und versprach, am nächsten Sonntag eine Antwort zu geben, im Gottesdienst. Die Gemeinde kam total gespannt in den Gottesdienst, weil sie darauf sinnten zu hören, was wird der Pastor uns antworten. Der Gottesdienst lief ganz normal. Dann kam die Predigt. Der Pastor machte sich von seinem Platz auf, ging auf sein Predigtpult zu, das erhöht war, wie das in alten Kirchen oft so der Fall ist. Und dann keuchte er die Treppe hoch, vom linken Bein aufs rechte und blieb zwischendurch stehen, atmete tief durch, machte dann wieder eine Pause, wischte sich den Schweiß von der Stirn. Und als er oben an der Kanzel angelangt war, lautete seine Predigt folgendermaßen: Liebe Gemeinde, wie schwer und mühsam ist der Weg zum Leben und zum Glauben. Und dann warf er sein Talar von sich, setzte sich auf das Geländer der Treppe, die zum Rednerpult hochführte, rutschte runter, sprang in den Gemeinderaum und rief dann laut in die Halle: Und so schnell und einfach ist der Weg ins Verderben. Amen. Und ging. Das war seine Predigt für diesen Sonntag. Aber die ist hängen geblieben. Von da an beschwerte sich niemand mehr über die lange Predigt am Sonntag. Mir gefiel die Geschichte, als ich sie gelesen habe, nicht nur, weil ich sie lustig fand, sondern weil es deutlich macht, Glaube ist auch ein Kampf. Glaube heißt auch, wir müssen uns aufmachen und Dinge anpacken. Der Weg mit Jesus ist nicht ein Weg, der uns permanent in den Schoß fällt. Und so habe ich meine Predigt heute Morgen ganz schlicht mit den Zeilen beschrieben. Oh ja, jetzt klickt es gar nicht, jetzt klickt es viel. Gut. Innere Trägheit überwinden. Darum soll es gehen heute Morgen. Innere Trägheit überwinden. Und ich möchte uns dazu einen Text lesen, in dem Petrus uns mitnimmt. Der erste Petrusbrief, daraus möchte ich heute lesen, einfach weil der mich sehr beschäftigt, dieser Brief, seit langem schon. Da lesen wir ganz viele wunderbare Texte. Da lesen wir beispielsweise in 1. Petrus 2, Abvers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis zum wunderbaren Licht. Also 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10 sind voll von solchen Aussagen. Petrus ruft den Empfängern, die in einer ganz schwierigen Lebenssituation sind, in Erinnerung: Leute, wer seid ihr in Jesus Christus? Und Kapitel 2 ab Vers 13, nur zwei Verse weniger, wird er beginnen, über zwei Kapitel zu erklären, wie das gelebt werden soll. In den ganz schwierigen Lebenskontexten, die es eben so gibt, in der Auseinandersetzung mit einer korrupten Regierung, in der Auseinandersetzung mit einem Ehepartner, der von Gott nichts wissen will, in Auseinandersetzung mit einem Chef, der einen unterdrückt und ungerecht ist. Wie lebe ich da als Christ? Und diese große Theorie auf der einen Seite, wer bin ich in Jesus Christus und wie lebe ich das ganz praktisch? Zwischen diesen zwei Polen gibt es eine kleine Brücke von zwei Versen bei Petrus. Und die möchte ich mit uns heute Morgen betrachten. Und Petrus will uns den Weg weisen, wie kriege ich es hin, von der großen Theorie, die wir in der Schrift lesen und kennen, hin zu 2021 in Lippe. Und ich lade dich ein, diesen Weg mit mir zu gehen. Wie mache ich mich auf und überwinde innere Trägheit? Für die, die eine Bibel mit haben, schlag bitte mit mir auf 1. Petrus 2, die Verse 11 und 12. Petrus baut eine Brücke für uns und er tut das mit folgenden Worten. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffendes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tage der Heimsuchung. Petrus, wie kriege ich das umgesetzt? Wie kriege ich das umgesetzt nach so einer langen Corona-Zeit, in der ich fast nur zu Hause war und jetzt beginnt das normale Leben wieder hochzufahren? Und ich möchte drei Gedanken, die Petrus uns mit auf den Weg gibt, für uns formulieren und anwenden, die ich aus diesem Text ableite. Als erstes fällt mir auf, er spricht die Leute als Fremdlinge und Pilger an. Das tut er mehrere Male in diesem Brief. Und so lautet meine erste Empfehlung an uns, fokussiere dein Ziel. Ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Dieser ethische Teil des Briefes beginnt als Schlüsseltext mit diesen Aufforderungen. Und er ruft uns in Erinnerung, seid ihr noch Fremdlinge und Pilger? Das Wort für Fremdling impliziert, ihr gehört nicht dazu zu der Gesellschaft, ihr habt ein anderes Zuhause. Und Pilger macht deutlich, ihr seid nur auf der Durchreise hier, zu einem anderen Ziel hin. Und wenn du dich fragst, wie lebe ich denn diese hohen Ansprüche des Glaubens, dann ruft Petrus uns in Erinnerung, fokussier dein Ziel. Bist du noch auf dem Weg in den Himmel? Ganz bewusst bereitest du dich auf die Begegnung mit unserem Herrn vor? Bist du noch auf dem Weg in seine Gegenwart? Wenn du das nicht bejahen kannst, machen all die Aufforderungen, die jetzt noch kommen werden, keinen Sinn. Bist du noch Fremdling und Pilger in dieser Welt? Und wenn wir das vor Augen haben und dieses Ziel erreichen möchten, dann wird deutlich, alles andere muss sich hinten anstellen. Und Petrus argumentiert in seinem Brief immer wieder so. Er argumentiert und argumentiert, ich kriege aber die Folie nicht, jetzt habe ich sie. Ja, also das ist der Aufbau des ersten Petrusbriefes. Er ruft uns immer wieder in Erinnerung, wer seid ihr und was erwächst daraus. Und im Prinzip dreht er zweimal die Runde und dann ist der erste Petrusbrief schon vorbei. Aber seine Argumentation ist immer die, überlege, wer du bist. Überlege, wer du bist. Und daraus erwächst, wie du leben sollst. Bist du Fremdling und Pilger in dieser Welt? Fokussierst du dein Ziel noch? Und mir fällt auf, wenn wir in das Neue Testament hineinblicken, dann haben wir eine Fülle von Hinweisen, die uns daran erinnern, ihr seid nicht von dieser Welt, verliert das nie aus den Augen. Da fallen mir Sätze ein wie Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Habt das Reich Gottes vor Augen, dein Ziel. Johannes 14, Vers 2, dort sagt Jesus, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. An vielen Stellen ruft das Neue Testament uns in Erinnerung, verlier das nicht aus den Augen, dass du auf der Durchreise bist. 1. Korinther 2, Vers 9. Sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und es keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. 1. Petrus 1, Vers 8. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt euch doch lieb und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Darauf gehen wir zu. Das ist unser Ziel. Deshalb sind wir Fremdlinge und Pilger auf dieser Welt. 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Innere Trägheit überwinden hat etwas damit zu tun. Hab dein Ziel vor Augen. Bist du noch auf dem Weg? Sind die zwei Begriffe die, die dein und mein Glaubensleben beschreiben, Fremdling und Pilger, hin zu einer anderen Welt? Dann lasse ich alles andere liegen, was mich aufhält auf diesem Weg. Lass mich euch ein Bild zeigen, ein Schwenk aus meiner Jugend. Mein erster Golf. Das Foto müsst ihr würdigen. Ja, also, Baujahr 84. Keine Klima, kein Radio, keine Servolenkung, 54 PS. Bremse hat er gehabt, aber die hätte man auch weglassen können bei 54 PS, muss man fairerweise sagen. So, irgendwann hat es uns geritten mit ein paar Kerlen. Wir waren 6 Kerle, 2 Autos, alle pleite. Ich habe das schon mal erzählt und wir haben entschieden, vollkommen planlos, wir fahren mal zum Nordkap hoch. Ja. Rauf und runter, 7000 Kilometer, das ziehen wir jetzt einfach durch. Und das ist ein Foto von dieser Tour. Wir waren also gerade von der Fähre runter, ich glaube, länger nicht geschlafen, so, und sind unterwegs und jetzt müssen wir essen. Sind wir irgendwo im Süden Norwegens unterwegs, ja, und ich bleibe stehen, weil wir essen wollen und der andere Typ überholt mich und fährt weiter. Und ich denke, was soll das denn? Wir wollen doch essen, das war doch die Absprache. Ich überhole ihn wieder, ja, guck, bis der nächste Parkplatz kommt, bleibt stehen. Der denkt gar nicht dran, stehen zu bleiben. Überholt, ich fahre ihm nach. Und plötzlich fährt er von der Straße ab, fährt irgendwo in den Wald rein und fährt und fährt und fährt. Ich bin fast eine halbe Stunde hinter ihm hergefahren. Und irgendwann bleibt der Typ stehen. Grinst total selig und sagt, hier ist schön, hier essen wir. Ja. Und ich merkte, wie der Groll in mir aufsteigt. Ja, weil ich wusste, die Fähre ist gebucht, 7000 Kilometer. Ja, das heißt, es ist klar, wie viele Kilometer wir jeden Tag schaffen müssen. Ja, und dann sage ich, wieso stehst du denn hier im Wald? Und er sagt, na, ich esse doch nicht irgendwo, ich esse doch da, wo schön ist, ich habe doch Urlaub. Ja, und das ist das schöne Essen. So. Und andere Kerle sagten, so kommen wir nie dort oben an. Ede, das musst du klären. Und ich sage, wieso muss ich das klären? Steht hier Streithammel auf der Stirn? Ey, geh hin und rede mit denen. Ich sage, was soll ich denen denn sagen? Das sind doch alles erwachsene Leute, die können doch machen, was sie wollen. Da haben sie auch gesagt, nee, wir kommen dort oben nicht an, Ede, wenn du jetzt nicht mit denen redest. Ich habe gedacht, ach du liebe Zeit, was soll ich denn sagen? Ja. Also bin ich dahin zu denen und da merkte ich, wir sind so zwei Gruppen geworden. Die einen waren die Ästheten, die schön haben wollen. Und die anderen waren die Barbaren, die einfach nur hoch wollten. Und ich gehörte zu der Barbaren-Fraktion. Ja, da habe ich auch überlegt, was sage ich den Kerlen jetzt? Und dann kam mir der Gedanke, wie Petrus zu argumentieren. Ich habe da nur eine Frage gestellt. Jungs, wollt ihr noch zum Nordkap? Sie sagten, klar wollen wir zum Nordkap. Da habe ich gesagt, dann müssen wir fahren. So kommen wir nie an. Wenn wir jedes Mal 1-2 Stunden für eine Mahlzeit verlieren, wir kommen dort oben nicht an. Dann sagten sie noch, du bist der schlimmste Tyrann, den wir kennen. Ja, mit dem Makel musste ich dann wohl leben. Aber klar war, wenn wir uns nicht als Reisende hin zum Ziel begreifen, dann werden wir uns verdaddeln in vielen Kleinigkeiten des Weges und wir kommen dort oben nicht an. Und das ist der Gedanke, den Petrus für uns hier aufwirft und fragt, bist du noch auf dem Weg ganz bewusst in Gottes Gegenwart und Herrlichkeit? Bist du noch auf der Durchreise in dieser Welt? Und dann stellen wir uns Fragen wie, was wird in der Gegenwart Gottes von Bedeutung sein? Das sind die Dinge, die ich jetzt gewichte. Ich plane immer vom Ziel Gottes her für dich und mich als Fremdling und Pilger. Fokussiere dein Ziel. Und ich halte es für angemessen, in dieser Situation drüber nachzudenken. Corona hat uns verändert. Die technische Ausrüstung in unseren Wohnzimmern ist besser geworden. Und das Internet ist besser geworden, also die Verbindung. Die meisten haben sich gute Anschlüsse besorgt, damit das Homeoffice klappt. Und die Fernseher sind besser geworden. Und wir haben es gelernt, es uns zu Hause bequem zu machen. Und jetzt, wo der Lockdown langsam fällt, ja, jetzt müssen wir uns aufmachen. Jetzt haben wir ja viel nachzuholen. Wir müssen ja viel reisen und feiern und genießen. Und hier stellt Petrus die ganz schlichte Frage an dich und mich. Bist du noch auf dem Weg in den Himmel? Ist das noch dein Ziel, dem du alles unterordnest? Die Gegenwart Gottes? Und da denke ich wieder an Matthäus 6, Vers 33, wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das meint nicht, dass die anderen Dinge alle nicht von Bedeutung in unserem Leben sind. Natürlich sind sie von Bedeutung. Natürlich brauche ich Arbeit, um leben zu können. Und natürlich brauche ich ein Dach über dem Kopf, um wohnen zu können. Und natürlich brauche ich auch Zeiten, in denen ich mich erholen kann. Aber dieses kleine Wort zuerst macht deutlich, wenn du in der Gegenwart Gottes ankommen möchtest, dann fokussier dieses Ziel, bleib nicht stehen. Verfranz dich nicht in Diesseitigkeiten. Richte dich auf Gott, auf seine Gerechtigkeit aus. Zweiter Gedanke. Trotze den inneren Begierden. So nimmt Petrus uns mit, hier in dem Text, in dem er sagt, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und da macht er einen Riesenfass für uns auf. Denn wenn wir diesen Text lesen, wird zweierlei deutlich. Und das empfinde ich ganz stark in meiner Lebensrealität. Denn Petrus ruft uns in Erinnerung, wir kämpfen als Glaubende stets an zwei Fronten zugleich, immer. Da ist auf der einen Seite ist das Feld, die Begierden, mit denen jeder von uns zu tun hat. Was das ist, das werde ich gleich noch definieren. Dann der Kontrahent, die eigene Seele, die Begierde, die gegen die eigene Seele streiten, so stellt es Petrus uns dar. Und als letztes, der Kampfort ist innen in uns. Jeder hat diesen inneren Glaubenskampf zu führen. Und auf der anderen Seite ruft Petrus uns in Erinnerung, es gibt doch einen anderen Kampf. Das Feld ist das sichtbare Leben nach außen hin. Und die Kontrahenten sind die Heiden oder die Nationen, wie es in manchen Übersetzungen steht. Die Menschen, die Gott nicht kennen. Und der Kampfort ist außen. Und jeder von uns ist ständig mit diesen zwei Kämpfen unterwegs. Und ich weiß nicht, ob du das für dich empfindest. Diese Kämpfe fordern unsere ganze Kraft und Aufmerksamkeit. Und ich fühle mich oft überfordert, weil ich den äußeren Kampf kämpfen möchte und den Eindruck habe, Jesus, ich bin für dich ausgezogen, ich will die Welt retten, ich will Menschen zum Glauben führen, ich will Gemeinde bauen, ich will die ganz großen Dinge des Lebens für dich tun. Und auf der anderen Seite gibt es noch Eduard Adam, der mit so vielen Dingen in seinem Leben nicht klarkommt. Dem so oft die Kraft fehlt, sich aufzumachen. Der, obwohl er das Gute weiß, nicht tun will. Kennen wir diese Spannung, in der wir unterwegs sind? Und ich habe den Eindruck, so über die Jahre, viele Christen sind ausgezogen mit viel Engagement, mit großen Idealen. Und sie sind im ersten Kampffeld gescheitert, an den inneren Begierden, über Fehlentscheidungen, über Fehlentwicklungen, über dem Erkennen der eigenen Grenzen und auch der eigenen Wünsche, ist der Akku leer geworden und wir schaffen den Kampf nicht mehr. Und so ziehen wir uns ins Private zurück und die Relevanz des Glaubens schwindet mehr und mehr. Und weil Petrus davon weiß, lokalisiert er das Problem von uns und ruft uns in Erinnerung, Leute, das ist auch kein einfacher Kampf, den wir führen. Nur bevor er uns sagt, wie wir mit den äußeren Umständen kämpfen, ruft er uns in Erinnerung, hör nicht auf, gegen deine eigenen Begierden zu kämpfen. So lautet sein Rat an uns. Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und aufgepasst, wenn die Bibel von fleischlichen Begierden spricht, Fleisch ist immer der gefallene Mensch. Ja, also das, was ich anfassen kann und das, was Gott zuwidersteht. Deshalb sind fleischliche Begierden meistens ein negativer Begriff. Aber in dieser Tabelle versuche ich das darzustellen, was fleischliche Begierden für uns meint. Und da werden wir feststellen, dass eine große Tücke zugrunde liegt. Denn fleischliche Begierden sind nichts anderes als menschliche Bedürfnisse, die wir haben. Zum Beispiel hat Gott uns die für unser Leben mitgegeben, den Selbsterhaltungstrieb. Und so wie Gott es uns gegeben hat und wie es Gott gewollt ist, gehört dazu Essen, Trinken, Schlafen. Da ist nichts Sündiges bei. Dieser Selbsterhaltungstrieb wird dann zum Problem, wenn wir ihn ohne Gott oder von Gott gelöst leben, ganz egoistisch. Dann wird aus Essen, Trinken und Schlaf auf einmal Fressen, Saufen, Faulheit. Merken wir, das sind gute Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat. Das gehört zum Programm Mensch dazu. Aber in dem Moment, wo ich beginne, das losgelöst von Gott zu leben, wird auf einmal aus einer guten Veranlagung in uns Begierde. Weil es entscheidet, das sind Bereiche, in denen Gott nicht mitreden darf. Gott ist gut hier in der Gemeinde. Aber wie ich zu Hause esse, das geht ihn nichts an. Wie ich zu Hause trinke, das geht ihn nichts an. Wie viel ich schlafe, das entscheide allein ich. Und jetzt haben wir diese Bereiche losgelöst von Gott. Wir, die wir auf dem Weg in Gottes Gegenwart sind, und das lässt sich jetzt auf verschiedene andere Bereiche eben anwenden, da spricht die Bibel von dem Geschlechtstrieb, dem Verlangen nach dem anderen Geschlecht. Das hat Gott uns mitgegeben, das will er. Der erschuf die Menschen als Mann und Frau. Und dass die sich gegenseitig faszinierend finden, das will Gott. Aber wenn wir das losgelöst von ihm leben, dann wird aus diesem guten Trieb auf einmal Unzucht, Ehebruch, Pornografie, Selbstbefriedigung und viele andere Dinge mehr, die ich jetzt nennen könnte. Gute Dinge, die der Herr uns mitgibt. Aber wenn wir sie ohne ihn leben, werden es Begierden, die uns lahmlegen auf dem Weg in Gottes Gegenwart. Oder der Mitteilungstrieb, den wir haben. Hopsa. Reden, Gemeinschaft, das hat Gott uns mitgegeben. Losgelöst von Gott wird Lästerei, wird Verachtung, wird Verleumdung. Der Sammeltrieb, den wir in uns haben. Der Wunsch nach Besitz, nach Versorgung, das will Gott. Losgelöst von ihm wird Geiz, wird Habsucht, wird Götzendienst daraus. Das natürliche Begehren an sich ist nicht schon Sünde. Es ist uns Menschen mitgegeben. Aber losgelöst von Gott wird es uns zum Fallstrick. Also wenn Petrus hier sagt, ihr Lieben, achte darauf, dass das, was ich dir zum Leben mitgegeben habe, dass du es nicht von mir löst und dass es in egoistischer Begierde ausartet. Und da merken wir, das ist tückisch, das steckt ja in jedem von uns drin. Ja, jeder von uns muss essen und trinken, jeder von uns muss schlafen, jeder von uns braucht Gemeinschaft. Aber in jedem dieser Schritte liegt das Potenzial, dass wir sagen, ich lebe das getrennt von Gott. Und jetzt wird es Begierde, die mich hemmt. Und ich finde das auch bezeichnend, dass Petrus hier sagt, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Das ist ein gewaltsames Wort. Das verstehen wir alle, auch wenn wir kein Griechisch gelernt haben. Da steht im Griechischen das Wort stratoiomai. Also da kommt unser Wort Stratege von her. Es meint den Soldaten, der in den Krieg zieht. Und Petrus ruft uns in Erinnerung, diesen Krieg gibt es in dir und mir. Und weil wir auf dem Weg als Fremdlinge und Pilger sind, lass uns das nicht ignorieren. Wenn wir es ignorieren, werden wir fallen. Der Feind versucht, dich und mich aufzuhalten, genau mit dieser Masche. Es ist ein Krieg in dir und mir. Und das erschreckt einen fast, wenn wir für uns entdecken, wie gewaltsam dieses Wort ist, das Petrus gebraucht. Es erinnert mich an ein Interview, das ich mal im Fernsehen gesehen habe. war irgendein Jahrestag, mal wieder die Befreiung von Stalingrad und hat sich ein Reporter dahinter gehängt und Leute interviewt. Ich liebe historische Dekos, deshalb muss ich zu Hause auch meistens alleine Fernsehen gucken. Ja. So, und da interviewten sie einen Soldaten, der auf deutscher Seite dort in Stalingrad gekämpft hat. Und der Reporter versuchte noch so etwas Heroisches aus ihm zu entlocken. Und da fragte er, beschreiben Sie uns doch mal, wie geht es denn einem Soldaten, der so in seinem Schützengraben im MG-Loch liegt und dem Feind widerstehen muss? Und der nun schon ältere Mann, der als Soldat dort in Stalingrad war, er schaute vollkommen fassungslos und sagte, Angst, es gibt nur Angst und fürchterliche Angst, da gibt es nichts Heldenhaftes im Schützengraben, nur Angst. Weil ich weiß, wenn ich den Feind nicht aufhalte, sterbe ich. Mehr gibt es dort nicht. Und jeder, der was anderes sagt, war nicht dort. Dann habe ich auch gesagt, das ist doch mal eine Aussage. Ja. So ist Kampf. Ich halte den Feind auf oder ich unterliege. Und dieses Wort wendet Petrus auf dich und mich an. Dieser Kampf tobt in dir und mir. Deshalb ist es nötig, dass wir uns immer wieder der Gnade Gottes anbefehlen. Es ist nötig, dass wir in seinem Wort zu Hause sind. Und dass wir auf sowas aufgemacht werden. Wie lebe ich denn diese natürlichen Bedürfnisse, die Gott mir gegeben hat, dass es nicht gottfeindliche Begierden werden, die mich geistlich lahmlegen? Und der Feind nutzt das. Er hat in diesen natürlichen Veranlagungen einen Verbündeten in deinem und meinem Leben. Und es geht ihm gar nicht so sehr darum, dass du dort ankommst, dass du Gott leugnest oder ganz schlimme Dinge tust. Ihm reicht es schon aus, wenn du sagst, in einem Bereich höre ich auf zu kämpfen. Dann hat er dich in der Tasche. Dann verlierst du den inneren Kampf und wirst träge auf dem Weg hin zu deinem Ziel. Und deshalb die Frage, du und ich, sind wir noch auf dem Weg? Sind wir noch Fremdlinge und Pilger? Das ist eine Überforderung, so hat man den Eindruck. Und wenn ich das für mich durchdenke, habe ich den Eindruck, was soll ich tun, Petrus? Wie soll ich das leben? Petrus, du musst mir jetzt eine Antwort geben, die psychologisch fundiert ist, die theologisch reflektiert ist, die von hohem therapeutischen Wert ist. Sonst schaffe ich das nicht. Was soll ich tun, Petrus? Und wisst ihr, die Antwort wird er uns geben und die ist so einfach wie genial zugleich. Petrus sagt, diene anderen. Das war's. Diene anderen. Und führt ein rechtschaffendes Leben unter den Völkern, damit die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Er spricht von guten Werken, die andere Menschen wahrnehmen. Und das kommt uns bekannt vor. Was Petrus hier sagt, begegnet uns auch in der Bergpredigt. Dort sagt Jesus in Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Und jetzt kommt's. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater und euren Vater im Himmel preisen. Am Ende steht das Lob Gottes im Vordergrund. Aber der Weg dorthin ist, dass du gute Werke tust, du und ich. Für die anderen, nicht für uns selbst. Die frühe Kirche war ständig im Bedrängnis. Der erste Petrusbrief ist ein Brief, der in eine Verfolgungssituation hineingeschrieben sind. Und die Frage, wie sollen wir Christen durchkommen, beantwortet Petrus mit dieser leichten Aufforderung, die doch auch so schwer ist. Mach dich auf und diene anderen, dass sie deine guten Werke sehen. Wenn hier von guten Werken die Rede ist, da sind wir im Deutschen von unserem Vokabular ein bisschen arm. Im Griechischen, wie Petrus das hier schreibt, gibt es zwei Worte für gut. Es gibt das eine Wort, das heißt Agathos, und es meint gut der Qualität nach. Wir würden heute sagen, richtig. Also wenn du das ablieferst und dein Mathelehrer schreibt eine 1 unter deine Klassenarbeit, dann würde er sagen, Agathos, alles richtig. Agathos meint, es gibt nichts zu meckern. Und es gibt noch ein anderes Wort für gut, das heißt Kalos. Alle, die schon mal in Griechenland waren, die kennen das. Man grüßt sich so, Kalos Hemera. Hemera ist der Tag und Kalos ist gut. Ja? Aber Kalos ist nicht nur gut, sondern Kalos impliziert Taten, die nicht nur gut, sondern auch schön, anziehend, gewinnend, angesehen, ansehnlich und ehrenswert sind. Also wenn der Deutsche sagt, ich wünsche dir einen guten Tag, ja, dann meinen wir ja, gut ist das Gegenteil von schlecht. Ich wünsche dir einen Tag, der nicht schlecht ist. Ja, so. Der Grieche würde sagen, ich wünsche dir einen guten Tag, der gewinnend, der angesehen, der schön, der herrlich ist. All das schwingt damit rein, so dass du ihn unbedingt haben möchtest. Und das ist das Wort, das Petrus hier gebraucht. Er sagt, anziehende Werke, wenn die Leute euch sehen, dass sie für sich erkennen, toll, toll, wunderbar. Und darin liegt die missionarische Kraft der Christen in der zweiten Christengeneration hier, Mitte des 6. Jahrzehntes. Durch gute Werke glänzen, indem wir uns aufmachen und dem anderen dienen. Und das wendet er in Kapitel 2 und 3 für Ungläubige an. So wirst du Ungläubige gewinnen. Mehr als durch alles Reden. Reden gehört auch dazu. Aber wenn das nicht durch gute Werke unterstützt ist, glaubt euch das keiner. Und in Kapitel 4 wendet er das dann auf die Christen an, auf das Miteinander des Glaubens. Und er macht deutlich, wo immer ihr unterwegs seid, ihr seid eine Werbetafel Gottes. Ja, und ich habe das vor Jahren mal gesehen, so ein T-Shirt, das fand ich ganz lustig. Ja, da stand drauf, ich gehöre zu Gottes Bodenpersonal. Fand ich super. Ich weiß gar nicht mehr, wer damit rumlief. Und dachte ich, so ein T-Shirt sollten wir alle immer tragen. Du und ich, wir gehören zu Gottes Bodenpersonal. Und da, wo wir Menschen begegnen, prägen wir von unserem Herrn. Ich lasse das mal in einem Buch, dieses Zitat, das fand ich auch super, von Paul David Tripp, also für die, die das suchen, aus dem Buch Das Albtraumalter, da geht es um Teenies. Ja. Und dann steht dort folgender Satz drin, die Familie ist ein Klassenzimmer und das wichtigste Unterrichtsfach ist Theologie. Die Familie ist ein Klassenzimmer und das wichtigste Unterrichtsfach ist Theologie. Und er macht damit deutlich, wann immer du deinen Kindern begegnest, als gläubiger Papa oder als gläubige Mama, du prägst immer von unserem Gott, immer, weil du als Bodenpersonal Gottes wahrgenommen wirst. Und ich will den Rahmen weiterspannen, als das Paul David Tripp an dieser Stelle tut. Nicht nur die Familie ist ein Klassenzimmer, sondern dein Leben ist ein Klassenzimmer. Dein Job ist ein Klassenzimmer. Und deine Nachbarschaft ist ein Klassenzimmer. Und es gibt nur ein Fach, oder das wichtigste Fach, es ist Theologie. In der Art und Weise, wie ich den Kollegen begegne, lehre ich davon, wie ist dein und mein Gott. Das ist der Anspruch, mit dem Petrus hier kommt. Und deshalb diene dem anderen. So ruft er es uns in Erinnerung. Vor einiger Zeit las ich eine Begebenheit von dem russischen Dichter Turgenev. Ich weiß nicht, ob man ihn kennen muss. Ich kannte ihn nicht bis zu dieser Begebenheit. Ja. Turgenev berichtet davon, dass er bei sich zu Hause durch die Stadt ging und es kam ein Bettler und sprach ihn an und bat um einen Almosen. Und Turgenev war selber pleite, aber er machte sich die Mühe und untersuchte alle seine Taschen und fand dort keine einzige Münze. Und dann ganz betrübt und zerknirscht entschuldigt er sich bei dem Bettler und sagt, Brüderchen, ich habe wirklich nichts bei mir. Somit kann ich dir nichts geben. Doch, ich danke dir von Herzen, mein Bruder, antwortete der Bettler und verneigte sich. Und Turgenev fragt, wofür denn? Du hast doch gar nichts von mir bekommen. Aber ja, Bruder, deine Gabe war reich und schön. Du hast mir ehrlich helfen wollen. Ja, darum geht's. Du hast mir ehrlich helfen wollen. Diene anderen, den Menschen, die Gott nicht kennen. Aber in Kapitel 4 wendet das Petrus auch auf die Gemeinde und sagt, dient auch einander in der Gemeinde. Und dann leitet er ganz konkrete Dinge ab. Denn in den Versen 8 bis 10 haben wir dann die Aussagen, vergebt einander. Vers 8, vor allen Dingen habt einander untereinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Er spricht davon, dass wir einander dienen sollen, indem wir einander einladen. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren in Vers 9. Indem wir einander dienen, Vers 10, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Und er bringt es dann auf den Punkt, genauso wie unser Lobpreisteam uns das gesagt hat und in Erinnerung gesungen hat. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus, ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und da schließt Petrus den Kreis. Überwinde deine innere Trägheit, indem du anderen Menschen dienst. Es wird zum Lob Gottes gereichen. Aber es wird deutlich, hier müssen wir uns aufmachen. Hier müssen wir unser Ego überwinden. Und hier müssen wir den anderen in den Fokus nehmen. Und dieser Text hat mich so beeindruckt, als ich ihn las, weil er mich aufruft, innere Trägheit zu überwinden, indem ich das geistliche Ziel fokussiere, indem ich meinen inneren Begierden trotze und indem ich mich aufmache, den anderen zu dienen. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir uns in dieser Weise aufmachen. Das wünsche ich uns, dass das drei Imperative sein mögen, die das Miteinander in unserer Gemeinde prägen und gestalten. Amen.